Move, der New Mobility Podcast von Auto, Motor und Sport.
Herzlich willkommen zu Move, dem New Mobility Podcast von Auto, Motor und Sport. Mein Name ist Gerd Stickmeier, ich bin Chefreporter digital bei Auto, Motor und Sport und schreibe unter anderem für unser neues Newsletter-Format B2B Movement. Die Links packt euch Luca in die Shownotes, dann könnt ihr euch das mal anschauen. Apropos Luca. Hallo Luca.
Hi.
Das sollte jetzt kein Werbeblock sein, sondern erklären, wie es zur heutigen Folge kam und warum wir erneut über China sprechen. Auf dem weltgrößten Automarkt blickt die Autoindustrie, weil sie ja eigentlich seit Jahrzehnten dort enorme Umsätze gemacht hat. Und wir schauen immer wieder dahin, weil dort die Antriebswende scheinbar ziemlich rasant voranschreitet im Vergleich zu Europa und weil die meisten Batterien inzwischen aus China kommen. Im Zuge dessen haben wir für B2B Movement mit Alexander Timmer und seinen Kollegen von Barrels gesprochen. Und in China sind wir uns dann im Lift begegnet. Und ehrlich gesagt fand ich die Zeit für ein Gespräch dort zu kurz. Und deshalb freue ich mich sehr, dass Alex heute zu uns nach Stuttgart gekommen ist.
Schön, dass ich bei euch sein darf.
Ja, herzlich willkommen. Nach der Einleitung ist, glaube ich, klar, was jetzt als nächstes kommt. Kurzer Elevator-Pitch. Alex, wer bist du? Was machst du? Was ist deine Mission?
Jetzt ist natürlich die Frage, wie lange der Aufzug fährt, Gerd. Aber ja. Ich probiere es mal. Alexander Timmer, bin Managing Director und Partner bei Barrels, bei Alex Partners. Hab gefühlt vor anderthalb Dekaden mal Maschinenbau studiert in Aachen, danach die Promotion, danach direkt auch eingestiegen in die Automobilindustrie. Hab jetzt die letzten 17, 18 Jahre viel an der Transformation für Hersteller und Zulieferer gearbeitet. Immer mit der Passion und der Leidenschaft, Mobilität und Transport nachhaltig zu machen, profitabel zu machen, erlebbar zu machen. Das hat bis heute angehalten, da hat sich nichts dran verändert. So ein Stück weit die Schwerpunkte, gucken wir mal zurück. Ich würde mal sagen, so vor ungefähr 10 Jahren Dieselgate groß im Kommen. Dann wahrscheinlich der zweite große Hype, wenn auch nach unten gerichtet, war mit Sicherheit Corona mit den Herausforderungen. Jetzt sprechen wir über die Elektromobilität. Gefühlt werden wir die nächsten Jahre mehr über die Themen L2++, 3 und 4 sprechen und vieles weitere. Kurzum, das ist meine Passion. Dafür stehe ich morgens auf und gehe abends schlafen.
Sehr gut. Jetzt aus deiner Sicht, Gerd hat schon gesagt, wir schauen relativ häufig nach China. Macht es überhaupt Sinn, dass wir auf China gucken und diesen Markt? Wir haben ja hier auch ganz viele Probleme. Du sagst schon, L2++ und sowas kommt, das ganze Thema autonomes Fahren, die Autoindustrie, hier ist ja genug zu tun. Macht es Sinn, nach China zu gucken überhaupt immer wieder?
Ja, was ist die Alternative? Ne? Also die Alternative, sich jetzt nur auf Deutschland, auf den heimischen Markt oder Europa zu konzentrieren, das ist mit Sicherheit nicht die Antwort. Mhm. Schon alleine deswegen, weil wir einfach über, du sagtest es gerade in der Anmoderation, Gerd, China der größte Automobilmarkt, Einzelmarkt der Welt ist. Wir sprechen über Kapazitäten von ungefähr 55 Millionen Fahrzeugen, bewusst Kapazitäten, nicht das Verkaufsvolumen. Das heißt, das ist einfach ein Einzelmarkt mit der Dynamik der letzten Jahre, auch wenn wir jetzt nicht mehr die Wachstumsraten sozusagen den Verkaufszahlen der letzten Jahre und Dekaden gesehen haben, wo wir teilweise über 10%, 8%, 9% lagen. Das hat sich ja deutlich nach unten reduziert. Auch in China sehen wir jetzt eher Wachstumsraten 3%, 4%, moderates Wachstum. Mhm. Aber immerhin, es ist groß. Wir sehen noch ein Wachstum. Und sag ich mal, die technologischen Trends, die dort gesetzt werden, qua kurzer Innovationszyklen, Innovation, Nähe zum Kunden, Produktvielfalt, ich glaube, da kann man viel lernen. Mhm. Viel lernen aus einer Sicht europäischer und deutscher Hersteller. Kurzum, ja, wir haben Probleme. Ich denke allerdings und meine Vermutung, und da bin ich der festen Überzeugung, dass wir auch viel aus dem chinesischen Markt lernen können, was wir zum Lösen der heimischen Probleme nutzen können. Mhm. Also kurzum, nein, wir lassen es nicht außen vor.
Okay.
Ja, wir schauen auch immer nach China, weil bei uns die Antriebswende ein großes Thema ist. Teilweise kursieren da so ein bisschen Fabelzahlen, wie weit China da schon wäre. Es gibt diese berühmten grünen Nummernschilder, aber vor allem gibt es auch immer wieder Verwirrung, weil China ja New Energy Vehicles da quasi zusammenfasst, Elektroautos und Plug-in-Hybride. Wie ist denn das jetzt eigentlich wirklich die reine E-Auto-Quote bei den Neuzulassungen in China? Wie entwickelt sich die gerade?
Hervorragende Frage. Ich meine, das ist so ein Stück weit natürlich, sag ich mal, zusammengefasst als großes Cluster. Du hast gerade Plug-in, BEVs gesprochen, Range Extender auch nicht zu vergessen, mhm, bei ja. dem Nest, das zahlt alles mit rein. Wenn wir jetzt auf die Neuzulassungszahlen schauen, in Summe jetzt bei den NEVs, New Energy Vehicles, das ist Give and Take ungefähr 50%, 52, 53%. Wenn wir das jetzt sozusagen runterbrechen auf die reinen BEVs, vollelektrische Antriebskonzepte, mhm. da liegen wir knapp bei über 30%. Das ist jetzt immer ein bisschen Schwankungsbreite drin. Wenn wir uns die Zulassungszahlen, neben Zulassungszahlen jetzt sozusagen auch noch die Durchdringung in der Flotte anschauen, also das, was sozusagen in der Fläche verfügbar ist, dann sind die ähnlichen Zahlen ungefähr 10-9% für NEVs, was wir dann sehen in der Durchdringung. Wir sehen dann bei den reinen BEVs sind 6-7%. Kurzum, das sind Zahlen, wenn wir das jetzt auch im internationalen Vergleich sehen, ist das durchaus stattlich. Ich meine, da gibt es jetzt, wenn wir jetzt gerade in die skandinavischen Länder schauen, beispielsweise jetzt Norwegen, da haben wir natürlich bei den Zulassungszahlen nochmal deutlich höhere Werte, wo wir schon fast von einer Vollelektrifizierung sprechen, 90% and beyond. Wir sehen dann weitere Länder jetzt auch, gerade wenn wir jetzt an Belgien und Holland denken, die dann auch stark zulegen. Aber kurzum, das, was wir in China sehen, zu deiner Ausgangsfrage, da kriegen wir es, glaube ich, ganz gut einsortiert. Und das ist natürlich, Stichwort grüne Nummernschilder, so ein Stück weit auch blendend. Ja. Weil da ist natürlich eine Verwischung auch, was das Thema batterieelektrische Antriebskonzepte angeht, ganz klar.
Mhm. Ja, ich hatte jetzt auch wahrgenommen, man kann natürlich diese grünen Nummernschilder sehr schön zählen, aber was ja nicht hilft, zu wissen, was davon ist jetzt ein BEV und was ist ein PHEV und vielleicht ein Range Extender. Mhm. Ich habe gelernt, dass der zweite lateinische Buchstabe auf den chinesischen Nummernschildern hat darüber eine Aussage gemacht, welches Fahrzeug jetzt elektrisch und welches ein PHEV ist. Wenn man das versucht zu sortieren, wird es natürlich ein bisschen schwieriger in der Erfassung.
Da gibt es so schöne Stauspiele, meine ich. Ja,
ja, also, genau.
Die man spielen kann. Und es ist ja nicht so, dass man in China selten im Stau steht. Von daher.
Ja, ja. jetzt haben wir aber gesehen, jüngste Entwicklung war, es lief eine Förderung aus, die hat aus unserer Wahrnehmung eher die günstigen E-Autos, die ja ohnehin in China den Großteil des Marktes ausmachen, sehr ja, begünstigt, gefördert. Die ist ausgelaufen und entsprechend sind die Marktanteile oder die Zulassungsanteile von E-Autos ziemlich eingebrochen. Glaubst du, dass China jetzt hier den gleichen Fehler macht wie damals Robert Habeck?
Gute Frage, spitze Frage, tolle Frage. Vielleicht, wenn wir noch einmal auf das Thema Förderung zu sprechen kommen. Ja, sie sind ausgelaufen. Hier und da habe ich zumindest auch mal sozusagen Rumors gehört auf der Messe. Ob sie dann nochmal wiederkommen und wann sie wiederkommen, das ist nicht ausgeschlossen das letzte Wort. Ja, das heißt, es ist durchaus nochmal sozusagen nicht vom Tisch, dass wir nochmal mit Fördermechanismen rechnen können in China. Das ist mal das eine. Aber ja, die Zahlen sind deutlich eingebrochen, das ist so. Jetzt zu deiner, sag ich mal, politisch angehauchten Frage, ganz ehrlich, da würde ich nicht von einem Fehler sprechen, sondern wir sprechen ja von einem Markt, der auf der Anzahl der Marken ja saturiert ist. Saturiert, wir haben 143, 44, 145 aktuell Marken, die wir in China sehen. Ich sage jetzt bewusst Marken und nicht Hersteller, was ja eine Differenzierung ist. Wir haben gesehen, dass im letzten Jahr noch 24 neue Marken hinzugekommen sind, während 9 bestehende Marken aus dem Markt verdrängt wurden, was aber netto immer noch ein Zuwachs neuer Marken ist. Mhm. Wir sind jetzt, wie gerade gesagt, auf ungefähr 140, 145 Marken. Das heißt, das ist ein Spiel, da wird es noch ein Shakeout geben. Mhm. Shakeout im Sinne von, da wird es noch eine Konsolidierung des Marktes geben. Wir haben von diesen 140, 145 Marken gerade im Markt, würde man sagen, ungefähr 30% der Marken, die ein jährliches Volumen haben, was jenseits der 100.000 Einheiten liegt.
Mhm.
Das heißt, wir haben de facto einen großen Anteil, der kleinteilig ist oder kleinere Stückzahlen produziert pro Jahr. Jetzt müssen wir natürlich vorsichtig sein für die Experten euch und für alle Zuhörer des Podcasts. Jetzt ist natürlich Produktionsvolumen einer Marke nicht ausschlaggebend alleine. Jetzt schauen wir uns beispielsweise auf dem europäischen Markt Rolls-Royce an, jetzt als Experten. Wie viele Einheiten produzieren wir da? 5.000, 6.000 pro Jahr. Und die Marke besteht seit 1906. Da sprechen wir auch nicht von einer Konsolidierung. Kurzum, aber es ist ein Gradmesser. Ich glaube, da sind wir uns einig, dass nicht alle Marken bestehen werden. Und das ist natürlich jetzt ein Fördermechanismus oder ein durch einen Mechanismus angereizt, was du gerade gesagt hast, durch die Intensivierung, die rausgenommen werden, um so ein Stück weit sozusagen das, glaube ich, auch mal zu forcieren, zu schauen, wer kann sich halten, Profitabilitäten, wer hat ein kundenattraktives Portfolio, wer nicht. Das heißt, Meine Interpretation der Dinge ist, dass das sozusagen industriepolitisch incentivierte oder gesteuerte Konsolidierung eines Marktes ist, was natürlich aus einer Kundenperspektive vielleicht nicht das richtige Signal ist, weil für mich als Endkunde, ich mag die Auswahl, ich mag den Preiskampf, ich mag das Angebot, das fühlt sich erstmal gut an. Vielleicht kommen wir später noch doch mal darauf zu sprechen, was ja diametral eigentlich ist zu dem, was wir gerade in Deutschland oder in Europa erleben.
Genau, deswegen wollte ich gerade auch fragen. Bei uns ist die Prämie ja, also bis jetzt die neue wieder kam, sehr abrupt rausgezogen worden. Niemand hat so richtig effektiv damit gerechnet, glaube ich. Deswegen war der Schock auch groß. Kannst du mal einordnen, wie war das denn in China? Wussten die Hersteller das? Gab es davor dann vielleicht noch mal eben einen Anstieg, weil die Hersteller wussten, dass das jetzt bald zu Ende ist? Oder kam das da genauso wie bei uns zwischen Weihnachten und Neujahr mehr oder weniger, dass jemand den Stecker gezogen hat?
Ja, ja. Also ich meine, ich sag mal, in China, was wir kennen über die 5-Jahres-Pläne, ne, die ja regelmäßig, da wird ja viel gesteuert. Ja, da haben wir langfristige Ausschau, da haben wir viel Stabilität. Ja, also wer jetzt da gelitten ist, dass von heute auf morgen eine spontane Entscheidung getroffen wird im blinden Aktionismus und da wird ein Stecker gezogen. Das mag in vielen Ländern der Fall sein, aber mit Sicherheit nicht in China.
Okay.
Das ist mal das eine. Der Effekt jetzt, was du gerade in Deutschland beschrieben hast, ist, das war, glaube ich, in Anführungszeichen doppelt unglücklich für den Verbraucher, weil A, das Thema Incentivierung weggefallen ist und auf der anderen Seite, anders als wir zum Beispiel in China über Anreize sprechen, Marke, Portfolio, Ladeinfrastruktur, Preise, was ja eine Attraktivität schafft für uns als Endkunden, ist es eher, sage ich mal, in Europa, dann Deutschland eher der Grundgedanke über Vorgaben, Restriktionen, Verbrenner aus. Und jetzt haben wir ja lange diskutiert, ob es 100% sind oder 90% sind. Jetzt können wir auch fairlich darüber diskutieren, ob das die richtige Fokussetzung ist des Managements und der Politik, mehrere Monate über 90% und 100% zu philosophieren. Aber das ist einfach ein anderer Blickwinkel auf das gleiche Thema.
Ja.
Einmal ist es kundenincentiviert sozusagen oder vom Kunden und Markt kommt, einmal ist es durch Politik kommt. Und ich glaube ehrlich gesagt, das war damals, wenn wir zurückschauen, wann war es? 24 da, müsste es gewesen sein.
23.
Ja. Deswegen war es, glaube ich, doppelt unglücklich. A, weil auf der einen Seite sozusagen es unvorhersehbar kam. Ja. Zweitens denke, bin ich davon überzeugt, dass man eher vom Markt herkommen muss, Anreize schaffen muss, als tatsächlich.
Ja, mir geht's darum, weil wir haben dann halt gesehen, dass beispielsweise BYD, also einer der Großen in China, der auch erfolgreich ist, der da ja wirklich etabliert ist, der halt auch solche krassen Einbrüche hinnehmen muss. Auch weil er natürlich in diesem günstigen Preissegment unterwegs ist. Aber der wirkt jetzt auf mich als Außenstehenden relativ unvorbereitet, dass auf einmal er wieder von VW überholt wird. Also wurde jetzt auch in den Zulassungszahlen gedanklich einen Konkurrent, den er längst abgehängt hatte. Also deswegen kam mein Gedanke auf mit, war das so klar, was da passiert? Aber scheinbar ja.
Also ich meine, zumindest wir und in den, sage ich mal, Fallstudien-Szenarien, die wir jetzt intern mit unseren Kunden diskutiert haben, für uns kam es nicht unvorbereitet. Okay. Jetzt kann man natürlich immer in den Szenarien diskutieren, ne, wie hoch ist der Härtegrad und kommt es tatsächlich oder kommt es nicht. Aber zumindest für uns war es jetzt absehbar sozusagen, dass das, was wir die letzten Jahre an Fördermechanismen in China gesehen haben, dass es irgendwann zu einem Ende kommen würde. Ja.
Okay.
Und von daher waren wir zumindest in den Gedankenspielen darauf.
Und ist es dann für die deutschen Hersteller jetzt ein gutes Zeichen gewesen, dass das sich aufgelöst hat, diese Förderung? Weil die Deutschen hat ja ein Problem, mit diesen ganz günstigen E-Autos beispielsweise in den Markt zu kommen, weil das halt nicht darstellbar war für sie.
Ja, also ich glaube mal, zumindest ist es eine sportliche Herausforderung, meiner persönlichen Einschätzung, weil jetzt gar nicht auf den Markt China schauend, sondern wir haben Kapazitäten im Markt und ich hatte gerade eingangs erwähnt, warum China nicht vernachlässigbar ist mit ungefähr 50, 55 Millionen also Produktionskapazitäten von ungefähr 55 Millionen Fahrzeugen pro Jahr. Da entstehen jetzt Überkapazitäten, beziehungsweise wir haben schon freie Kapazitäten. Wir haben eine geringere Kaufkraft, was wir gerade diskutiert haben. Die Kaufzahlen gehen runter. Das heißt, da haben wir einfach momentan einen Überschuss, der exportiert, importiert wird. Gehen wir später vielleicht nochmal drauf ein. Und das, was wir sozusagen jetzt an, ich nenne das mal, zweiter Generation von Fahrzeugen jüngst auf der Messe letzte Woche sehen durften in Beijing, das ist sozusagen jetzt die Welle, meine persönliche Vermutung, die kurzfristig in den nächsten Wochen und Monaten und mit jedem OEM, mit dem ich gesprochen habe, da habe ich von keinem gehört, dass er nicht nach Europa, nicht in die Vereinigten Staaten oder Kanada oder nicht nach Middle East exportieren und expandieren möchte. Das heißt, durch dieses Anreizsystem, die freien Kapazitäten, das Produktangebot, was nicht abgesetzt werden kann im heimischen Markt, Stichwort China, das geht nach draußen, das kommt nach Europa, das kommt nach Deutschland. Und deswegen ist es, glaube ich, auch für uns eine Herausforderung, damit umzugehen. weil die Fahrzeuge, die exportiert werden, ungefähr aus China, davon gehen 25% gehen nach Europa. Mhm. Und dieser Anteil wird tendenziell erst nochmal A steigen. Zweitens, das Produktangebot, was rüberkommt, ist in meinen Augen hoch attraktiv.
Mhm. Okay. Ja, also das ist schon durchaus auch was, was ich wahrgenommen habe. Umgekehrt wir hatten ein Roundtable mit Stella Lee und die hat gesagt zu dem Thema Förderung, dass sich das grundsätzlich nur eine kurze Delle sein wird und es danach wieder hochgeht, weil jetzt so insgesamt die Marktbedingungen in China immer mehr fürs Elektroauto sprechen. Also der Sprit ist jetzt da eher ungefiltert weitergegeben worden, Spritpreise im Zuge der Iran-Krise. Und der Strom bleibt bei umgerechnet 7 Cent pro Kilowattstunde. Also ist es eigentlich für die meisten Menschen mutmaßlich schon deutlich günstiger, elektrisch zu fahren. Die anderen Incentives kennen wir so mit Nummernschilder, wir haben es besprochen. Kriegst du halt für ein E-Auto leichter. Glaubst du auch, dass sich der Markt in China wieder sowieso zurückdrehen wird auf die Elektroautos und dass sich da die Antriebswende eher noch beschleunigt?
Also ich bin der festen Überzeugung, dass das Thema Elektromobilität oder elektrische Individualmobilität in China, das ist gesetzt.
Mhm.
Ja, das war der Eindruck, den ich auch aus Gesprächen vor Ort jetzt die letzten Tage und Wochen in Beijing und auch schon vor der Messe erhalten habe, ist, sag ich mal, die Techno, wenn wir neben den Förderungsmechanismen, auf die du gerade gesprochen hast und die Incentivierung, von der technologischen Perspektive, als für mich als Maschinenbauingenieur, ist, wo wir lange Zeit, ich würde mal sagen, die letzten 4-5 Jahre viel über Zellformate, Zellchemien, Industrialisierung, mhm, Skalierung gesprochen haben.
Das
ist gelöst.
Mhm.
Ja, und gepaart mit diese Kompetenz integriert in batterieelektrische Fahrzeuge oder jetzt NEFs, wenn wir es einfach mal jetzt größer fassen, jetzt teilelektrifiziert dann natürlich mit den PHEVs und den REVs, ist, ich finde, man erkennt sehr, sehr deutlich den Unterschied, ich nenne es mal, zwischen den alten Legacy-Fahrzeugen, verbrennungstechnisch angetriebenen Fahrzeugen, NEFs oder mit Fokus natürlich BEVs. Mhm. Die einzige Gemeinsamkeit, die diese Fahrzeuge haben, sind, dass sie 4 Reifen haben.
Ja.
So, das heißt für mich, wenn ich jetzt wieder mich in die Position des Kunden versetze in China und die Frage mir stelle, greife ich links in die Schublade eines BEVs oder greife ich rechts in die Schublade eines ICE-Fahrzeugs, eines verbrennungsmotorisch angetriebenen Fahrzeugs, dann ist es natürlich der Preis, den du gerade angesprochen hast, ist der Anschaffungspreis, ist das Total Cost of Ownership, es sind Versicherungsbenefits, die ich habe beispielsweise. Aber es ist mit Sicherheit auch das Produkt an sich mit den heutigen Features, die ich erleben darf, wie ich Türen öffne, wie ich mich im Infotainment-System über DeepSeek unterhalte und den Innenraum steuere. Jetzt kann man natürlich sagen, das sind alles Features, die tendenziell auch integrierbar sind, natürlich in bestehende ICE-Plattformen.
Das wollte ich nämlich gerade sagen, weil das verstehe ich immer nicht, warum das Elektroauto für sich genommen immer als die Softwarebude dargestellt wird. Aus meiner Sicht ist es immer so eine gewisse Ableitung von Tesla heraus. Tesla hat damals mit einer komplett neuen Plattform gestartet, hat vielleicht diesen SDV-Ansatz auch irgendwie mit dem Gedanken hatten geprägt. Und weil es halt auch ein E-Auto war, wird es immer so miteinander verknüpft. Aber am Ende ist diese Architektur, von der du sprichst, ob die Tür jetzt automatisch aufgeht, ob ich irgendwie klopfen muss und dann passiert irgendwelche lustige Dinge. Das hat jetzt dann nur wenig damit zu tun, ob da ein Kardan-Tunnel ist, ob da dann die Hinterräder angetrieben werden oder ob da nur dicke Kabel liegen. Also den Zusammenhang, der ist mir, oder diese Persistenz und diese Notwendigkeit, dass nur ein Elektroauto voll vernetzt sein kann, das geht mir irgendwie nicht so richtig rein.
Ja, es geht ja nicht nur ums volle Vernetzte, ums Fahrzeug und ob es jetzt mehr das BEV oder mehr der ICE oder das verbrennungsmotorische Fahrzeugkonzept ist. Ich sag mal, du hast gerade über die Kardanwelle gesprochen beispielsweise. Das Antriebskonzept hat ja maßgeblichen Einfluss auch sozusagen auf die Raumaufteilung im Innenraum, im Exterior, um Höhenverhältnisse jetzt als Ingenieur X, Y und Z-Richtung des Fahrzeugs gedacht. Das mag so sein. Wenn du jetzt aber, sag ich mal, heute über die Messestände gegangen bist oder letzte Woche über die Messestände gegangen bist, ohne dass ich es gewusst hätte, ob es batterieelektrisch ist oder verbrennungsmotorisch ist, du siehst den Unterschied. Und für mich ist es so, dass wenn man sich die Studien anschaut, die wir machen, ist der höchste Kaufanreiz, warum sich heute Kunden ein batterieelektrisches Fahrzeug kaufen, ist nicht der Green Mindset. sondern es ist einfach, dass es Anglizismus more feature oder feature rich ist, das einfach ein höheres Angebot ist. Und da kann man natürlich fragen, warum steuert der OEM das so natürlich?
Genau,
so. Und natürlich auf die lange Frist, auf die lange Dauer, glaube ich, ausgerichtet ist, aufgrund von Vorteilen, die wir gerade sehen, aus einer TCO-Komponente heraus, wird das auch den Kunden langfristig, wird das Mobilitätskonzept der Zukunft sein in China.
Und du hast es ja vorher angesprochen, jetzt haben wir die Kombination, okay, der Markt wird sich auf jeden Fall Richtung Elektro entwickeln. Die Technologie dort ist extrem fortgeschritten und wir haben gleichzeitig diese Überkapazitäten, die einen riesigen Exportdruck eigentlich auslösen, wo dann sehr viele technisch reife in der neuen Technologie Autos zu uns kommen. Auf was müssen sich die deutschen OEMs jetzt für einen Heimatmarkt einstellen oder was sollten sie tun?
Ja, vielleicht untermauern wir das nochmal mit Zahlen, weil das eine ist, Gerhard, weißt du, ist das Export-Import-Geschäft. Jetzt haben wir letztes Jahr aus China wurden ungefähr 7,1 Millionen Fahrzeuge exportiert. 25% sind davon auf den europäischen Markt gekommen. Und das war eine Kurve, wenn man sich das über Zeit anschaut, ist die Exportkurve aus China. Das heißt, das können auch deutsche OEMs sein, die zurück importieren oder exportieren in ein Heimatland. Also das heißt nicht chinesische OEMs ausschließlich, sondern 7,1 Millionen sämtliche Hersteller, die in China ein Fahrzeug produzieren und exportieren. Davon liegt ungefähr, ich sag mal, das ist eine Kurve, wenn man sich das über Entwicklung anschaut, 2020, 2021 Deutschland als Exportmarkt auch überholt und Japan. Deutschland liegt jetzt, wenn die exportierten Fahrzeuge aus Deutschland heraus, ist ungefähr die Hälfte, 3,1, 3,2 Millionen Fahrzeuge. Das ist aber, wisst ihr, ihr zwei, glaube ich, nur ein temporärer Faktor, dieses Export-Import-Geschäft. Ja, wir haben Zölle, die Fahrzeuge, die hier importiert werden, haben trotzdem noch einen Kostenvorteil, trotz der Zölle. Das sind aber auch nur temporäre Erscheinungen.
Okay.
Ich glaube, ich bin der festen Überzeugung davon, die Diskussionen, die wir jetzt mit den Herstellern führen, sind, dass sich die Anzahl der Fahrzeuge, die von chinesischen OEMs außerhalb von China produziert werden,
genau, ja,
wird sich bis 2030 von 25 abspringt, verdreifachen.
Die exportiert werden?
Nein, außerhalb von China gebaut werden.
Okay.
Aber das heißt, chinesischen OEMs.
Von chinesischen OEMs außerhalb von China, man könnte jetzt sagen, local for local, nicht im Export-Trading-Geschäft, sondern lokal gewertschöpft produziert werden. Was natürlich auch einen Vorteil hat für die dann heimische Industrien, weil Wertschöpfung stattfindet, wir haben Anstellungsverhältnisse, klar. Und so weiter und so fort.
Ich meine, der Bäcker kann seine Brötchen verkaufen. Also ganz, ganz klar.
Und das sind in Zahlen, sprechen wir da ungefähr von prognostiziert weltweit aus China rausgehend produzierte Fahrzeuge von ungefähr 3,7 Millionen Fahrzeugen, die produziert werden. Das ist eine Verdreifachung gegenüber dem Stand heute im Jahr 2030. Kurzum, was bedeutet das für die heimische Automobilindustrie, nachdem wir jetzt die Zahlen verstanden haben, ist, die neuen Fahrzeuge, die ich gerade als Generation 2 mal so benannt habe. Das wird jetzt, ist jetzt noch Export-Import-Geschäft. Zunehmend wird das aber auch eine Wertschöpfung hier vor Ort werden, wie wir gerade in den Zahlen erkannt haben. Und das bedeutet, glaube ich, dass die Differenzierung, die in der Vergangenheit stattgefunden hat und wo wir natürlich aufgrund von Vergangenheit, Heritage, Historie unheimlich stolz drauf sein konnten und können, ist immer unsere Qualitätsanmutung und Made in Germany oder Made in Europe und das Technologieverständnis und das Innovationsverständnis. Vielleicht ist es euch ähnlich gegangen, aber mit den Herren und Damen, mit denen ich sprechen durfte und auch mit deutschen OEMs, mit denen ich dann auch mal die Wettbewerbsstände dann besichtigt habe, das war nicht mehr, dass man da geschaut hat, oh, da klappert aber was oder hier ist das Stahlmaß oder Mensch, das fühlt sich nicht mehr gut an oder so. Ich glaube, das ist eine Diskussion, die wir jetzt zunehmend auf Augenhöhe führen. Mhm, das heißt, die Differenzierung aus dem angestammten sozusagen Fahrzeugmodellen zu den deutschen, zu den chinesischen OEMs, das verwäscht. Das wird vergleichbarer. Und deswegen ist das wieder, wird das eine Herausforderung werden, glaube ich. Und das Verständnis ist der, sage ich mal, der heimischen Kundschaft oder Käufer hier in Deutschland oder in Europa. Ich glaube auch, dass das Begeisterungsstürme hervorrufen wird. Ich bin ganz ehrlich auch mit offen, erstaunt, bewundert über die Messe gegangen, mit welcher Selbstverständlichkeit diese Fahrzeuge von chinesischen Herstellern angeboten wurden, ohne Hybris. In den letzten Jahren war es ja ein Stück weit immer stolz und breitbeinig und vielleicht auch so ein bisschen überschwänglich in die Zukunft
schauen. Und schon noch zeigen, was man kann und was man hat, und damit auch alle sehen, dass man das glaubt.
Und das wirkt jetzt einfach, ja, wir haben das Produktportfolio, das ist da, das war von der Anmutung her spitze. Das heißt, ich glaube, either way, ob wir jetzt sozusagen Export-Import-Geschäft haben oder ob wir lokal produzieren, die chinesischen OEMs, das wird, glaube ich, was wir gerade auch in den Zahlen gesehen haben, für eine Akzeptanz bei den sozusagen lokalen Kunden und Käufern in Deutschland und Europa verursachen. Und das setzt dementsprechend auch die heimische Automobilindustrie unter Zugzwang im Hinblick auf Kosten oder im Hinblick auch auf Alleinstellungsmerkmale.
Aber Alex, genau auf dem Punkt, du hast gerade vorhin gesprochen davon, dass es in China eine Konsolidierung geben wird, die auch staatlich gesteuert ist. Du hast von den Kapazitäten, die in China produziert werden können, gesprochen, die enorm hoch sind und nicht abgenommen werden. Deswegen gibt es diesen Druck, aus China heraus zu exportieren in andere Länder. Gleichzeitig sagst du, die werden hier immer mehr lokal produzieren. Das heißt, die werden auch ihre Fahrzeugkapazitäten, die sie in China haben aktuell, noch schlechter los, weil dann mit vielleicht dann doch noch mit Zöllen oder auch sonst. Oder vielleicht auch wegen Lokalpatriotismus, der geneigte ungarische Käufer lieber das Auto, das in Ungarn vom Band fällt, haben will, als dass es irgendwo in Hefei vom Band fiel. Oder wo auch immer. Wieso lässt der chinesische Staat das zu? Der hat doch vermutlich weniger davon, wenn das Zeug nicht vor Ort produziert wird, vor Ort Arbeitsplätze gesichert werden, als wenn jetzt irgendein Ungar ein BYD zusammenstecken darf.
Das ist eine gute Frage. Also ich glaube...
Bei all der Planungs-Fünfjahrespolitik und so.
Ja. Also ich glaube, dass die Wertschöpfung hier vermehrt vor Ort stattfindet, weil sich momentan auch so ein Window of Opportunity auftut. Wir haben ja auch Überkapazität in Europa. Ich nenne jetzt keine Namen. Es gibt Greenfield-Projekte, es gibt Brownfield-Projekte, es gibt, sag ich mal, Kooperationsmodelle, wo sozusagen in bestehenden Wänden eines hiesigen OEMs Fahrzeuge aus China produziert werden oder zukünftig produziert werden, um Kapazitäten aufzufüllen. Das heißt, das ist ja eine Möglichkeit für chinesische Anbieter, zu einem geringen Investment Produktionskapazitäten aufzubauen, Kunden hier vor Ort zu begeistern, mit einer Mannschaft, die vor Ort ist, die fähig ist, weil sie sozusagen, und Mitarbeitern, die das Produkt schon kennen. Das sind, glaube ich, Vorteile, die sich jetzt tun, die chinesische OEMs dort nutzen, um einfach den Markteinstieg sozusagen vorbereiten zu können und das jetzt ganz aktiv nutzen, ne, weil einfach freie Kapazitäten da sind.
Aber warum lässt der chinesische Staat das zu? Das sägt er sich doch am eigenen Stuhlbein irgendwie, wenn der das nicht von vornherein irgendwie versucht.
Weißt du, was heißt, ich meine, reisen wir mal zurück in die Vergangenheit oder in die Zukunft, hätte ich jetzt schon fast gesagt. Wenn wir uns so an die 80er, 70er, 90er Jahre erinnern, und ich meine, dafür sind wir jetzt alle sozusagen erfahren genug in der Automobilindustrie, da war das Modell ja genau auch andersrum. Ja? Da sind wir ja aus Wolfsburg mit dem Anspruch des Weltautos nach China gegangen. So, warum sind wir denn nach China gegangen? Da war ja auch nicht die Frage, warum hat es denn die deutsche Stadt zugelassen, dass wir in China jetzt tatsächlich Autos bauen. Das war ein Technologietransfer, da haben sich Umsatzpotenziale aufgetan. Das sind andere Preispunkte. Der Margenpool, wir schauen uns das mal an, der war in China gigantisch, der eine Menge auch finanziert hat sozusagen, der indirekten Bereiche und der Spielereien, die wir uns in Deutschland hier erlaubt haben. Das ist jetzt die gleiche Richtung andersrum.
Total nachvollziehbar, aber da kommen wir doch genau an diesen Punkt, dass der chinesische Staat damals gesagt hat, ihr dürft nur kommen, wenn ihr dann mit unseren Unternehmen kooperiert, da ein Joint Venture baut, damit wir dieses Wissen abziehen. Ich habe jetzt hierzulande oder auch im europäischen Kontext noch nicht so richtig was von einem Joint Venture Zwang gehört, der da etabliert ist.
Das ist eine andere Diskussion. Das ist eine andere Frage.
Punkt für dich, ja. Aber
das ist eine andere Diskussion. Also ich glaube, es gibt viele Diskussionen, also Punkte auch, die ich im Kopf jetzt noch mit mir rumtrage und schwanger mitgehe, ist, was wir hier vor Ort verbessern könnten, um sozusagen uns zu wappnen oder wetterfest zu machen vor dem, was jetzt gerade an der Haustür bei uns klingelt. So, und eine Idee ist es ja genau das, was du gerade sagst, Joint-Venture-Strukturen. Ne? Kann man darüber diskutieren, war das voraussehbar, war das vorhersehbar, ist das richtig, ist das falsch, haben wir einen Stolz, haben wir keinen Stolz, kann man ganz und ist ganz viel diskutieren, aber ich glaube, jetzt haben wir uns ja die letzten Jahre nach Corona und gerade auch die Zeit über Corona ja schon gelernt, dass ich im Leitmarkt, dass der chinesische Markt A, ein Leitmarkt ist, B, dass er nicht vernachlässigbar ist, dass er auch so ein bisschen technologisch den Zahn der Zeit definiert. Das heißt, so weiterzumachen, wie wir das jetzt in der deutschen Automobilindustrie die letzten, ich sag mal, Jahrzehnte getan haben, ich gehe jetzt einfach nur bis in die 80er Jahre zurück, ich glaube, das ist nicht das Erfolgsmodell. Das ist nicht die Erfolgsposition, wie wir hier in Europa, hier in Deutschland für 2030 und danach erfolgreich sein können, sondern wir müssen das auf den Prüfstand stellen. Und ich glaube, wenn wir uns dahinter fragen, dann gibt es auch Lösungsansätze und Antworten, die uns einfallen werden, wie wir in der neuen Situation erfolgreich sein können. Und das ist zum Beispiel, es können beispielsweise Joint-Venture-Strukturen sein. Ein anderes Beispiel könnte sein, ich meine, das ist ja in aller Munde, die Vielzahl der Fahrzeuge, die wir in China sehen, wir haben gerade über die 140, 145 Marken gesprochen haben, das sind ja nicht alles Fahrzeuge, die in-house produziert werden. Es ist auch viel Kooperationsgeschäft. Mhm. Wir denken beispielsweise an Huawei. Mhm. Ich sag mal, ein Großteil der Fahrzeuge ist immer in einer Entwicklungspartnerschaft entwickelt. Bietet was für Vorteile? Kosten, Time to Market. Die Marke, der dahinterstehende OEM, kann sich aus einem Bauchkasten bedienen. Mhm. Zu günstigen Kosten. Differenzierung ist dann nochmal eine andere Sache. Warum tun wir das hier nicht? Mhm. Wer ist denn hier der große Systemintegrator als Zulieferer, mit dem hiesige Hersteller kooperieren könnten, um solche Fahrzeuge tatsächlich in kurzer Zeit zu guten Kosten und Preiskonditionen in den Markt zu bringen? Ich meine, das, was wir heute diskutieren, ist aus einer Capital-Market-Sicht. Zulieferer A wird segmentiert, die Business-Unit geht hier in den Markt, ne, da verteilen wir es und wir verteilen das so ein Stück weit aus einer Shareholder-Sicht, dass alles in Ordnung ist. Aber aus einer Industriesichtlogik heraus, einem Partnering, aus Kooperationsmodellen heraus, glaube ich, handhabt man das in China anders.
Mhm. Also wäre das jetzt ein Plädoyer, dass wir einen größeren Zulieferer brauchen, der wirklich Plattformen anbietet für Autohersteller? Oder?
Nein, ich weiß es nicht, ob es einen größeren Zulieferer braucht. Was es aber, glaube ich, braucht, ist, worauf wir stolz sein können. Und es gibt ja eine Menge an Stärken, die wir in Europa und in Deutschland haben. Das ist das Systemverständnis. Das ist von einer Komponenten in ein System zu integrieren und daraus nachher ein Fahrzeug zu fertigen, was für uns alle einen hohen Qualitätsstandard erfüllt. Gibt noch weitere Punkte, aber wir bleiben erstmal bei dem einen Punkt. Und dieses Systemverständnis, glaube ich, steht so ein Stück weit jetzt zur Disposition in der Zuliefererlandschaft, aus den gerade genannten Gründen. Und warum jetzt, sage ich mal, wenn wir über die Generation zweiter Fahrzeuge, über die wir gerade diskutiert haben, wo neue Marken jetzt kommen, ich meine, eine Möglichkeit wäre es, warum gründen wir nicht eine neue Marke auch in Europa?
Noch eine Marke?
Aber jetzt bewusst jetzt mal disruptiv gedacht, in Kooperation mit einem Technologieplayer, whoever it might be. Mhm. In kurzer Zeit, ich glaube, wir sprechen jetzt über ein Zeitfenster, sage ich mal jetzt, von 12 bis 18 Monaten, die wir Reaktionszeit haben. Auch in dieser Zeit, wo jetzt neue Werke gebaut werden, Brownfield, Greenfield, lokale Produktion chinesischer OEMs stattfindet. Das ist ein Zeitfenster, was wir jetzt, glaube ich, gut nutzen können. Und wir haben viel Tolles erreicht. Mhm. Da gibt es schöne Beispiele. In Ungarn, die neuen Anläufe, lange Orderbooks, lange Wartezeiten. Mhm. Das ist ganz, ganz großartig. Ich glaube nur noch nicht, dass das ausreichend ist für das, was uns erwartet, was jetzt gerade bei uns vor der Tür steht.
Mhm. Aber auf dem Punkt aufgesetzt, ich habe hier im Podcast das schon vor Jahren, ich will es nicht sagen, ich hab die Weisheit mit Löffeln gefressen, davon bin ich ganz weit weg. Aber es gibt so Konsortien wie hier zum Beispiel. Als ich damals die Meldung drüber schrieb, dass hier gegründet wurde, von diesen drei großen Autoherstellern, die sich spinnefeind sind, dachte ich, jetzt ist das Thema Software endlich. Weil da haben sie irgendwie, wie auch immer sie das kartellrechtlich hinbekommen haben, den Rahmen geschaffen, um Software zu entwickeln, um autonomes Fahren zu entwickeln, gemeinsam, weil es überhaupt mega anstrengend ist, das alleine zu machen. Und jetzt ist hier nicht so der durchschlagende Riesenerfolg gewesen, ist zumindest mein Gefühl. Wir sehen bei dem großen, großartigen VW-Konzern, wir bauen eine Software-Unit. Dann haben wir das Ergebnis Cariad. Wir sagen, hey, hier, guck mal, Porsche hat es ganz toll gemacht und baut, lasst uns die Batteriezellen machen. Dann sehen wir Custom Cells oder Cellforce. Glaubst du wirklich, dass wir das können hier? Die Eitelkeit ablegen, die Arroganz oder was auch immer es dann sein mag, darfst du gerne beschreiben, als was du es empfindest, um zu sagen, ja, da ist ein Problem und ja, wir krempeln uns gegenseitig die Ärmel hoch und dann ziehen wir den Karren gemeinsam aus dem Dreck. Und nicht, der andere ist aber auch doof, irgendwie mit zu argumentieren. Also weil mein Gefühl ist, wir sind da noch leider sehr in diesem, wir zeigen mal mit dem Finger lieber auf die anderen.
Ja, weißt du, ob wir jetzt mit dem Finger auf die anderen zeigen. Ich glaube, was so ein Stück weit die Attitüde und die Kultur ist hier bei uns ist in Deutschland und Europa, ist, dass wir erstmal eine Menge Problembewunderung machen.
So, das habe ich gerade auch gut gemacht, glaube ich.
So, und jetzt, ob es jetzt Eitelkeit ist, ob es Stolz ist, ne, ob es Geschichte ist, Verbundenheit ist. Ich glaube, das Muster, was dahinter steckt, ist vielfältig. Und das ist müßig in der Problembewunderung dazu gesprochen, warum es so ist, wie es ist. Aber Fakt ist, es erfordert eine Veränderung. So, und das, glaube ich, gefühlt bespreche ich das mit meinen Kunden, mit unseren Kunden, mit euren Kunden, mit sozusagen Führungskräften der Automobilindustrie, Zulieferer- und Herstellerindustrie seit Jahren. Wir haben es jetzt verstanden, dass wir was verändern müssen, aber es hat sich sichtbar, fundamental, disruptiv für mich und für den Endkunden nicht so viel verändert, wie sich in der gleichen Zeit in China verändert hat.
Ja. Genau.
Das ist der entscheidende Punkt. Und aus einer Endkundensicht heraus, Value for Money, Individualmobilität der Zukunft, wenn ich die Produkte, wir hatten gerade über linke Schublade und rechte Schublade gesprochen, da ist, glaube ich, die eine Schublade eher zu und die andere Schublade ist weiter offen beim Kunden. Und wir müssen uns fragen, now or never, und ich sagte gerade 12 bis 18 Monate, das ist für mich so ein Zeitfenster jetzt. Ich kann euch das jetzt nicht in Zahlen belegen und das ist das, was ich jetzt einfach die letzten 10, 20 Jahre aus der Automobilindustrie jetzt, sage ich mal, mitgenommen habe. Das ist ein Zeitfenster, was wir jetzt nutzen müssen. Und Zeit sollten wir tunlichst nicht weiter mit Problembewunderung nutzen, sondern über disruptive Ansätze nachdenken. Und ich habe gerade einen beschrieben.
Mehr Zusammenarbeit. Wie könnte diese Zusammenarbeit dann konkret aussehen? Ist es das, was Gerd sagte, so eine Plattform? Ist es, du hast eingangs das Thema Level 2++ und sowas angesprochen. Wo wäre denn so eine auch darstellbare Kooperationsebene, die du jetzt siehst oder die du bevorzugen würdest vielleicht sogar?
Naja, weißt du, ich glaube, wir müssen da kommen, wie so eine Kooperation aussehen kann, ist, da gibt es verschiedene Spielarten. Wir können darüber sprechen, Kooperationsformen, wie wir es gerade diskutiert haben, sozusagen von Hersteller zu Hersteller, europäisch, deutsch, vielleicht mit einem chinesischen Player, vielleicht aber auch mit einem koreanischen Player, wie es auch immer ausschaut. Das heißt, das wäre so in der Wertschöpfungskettenlogik sozusagen auf Augenhöhe. Jetzt kann man sich auch vorstellen, dass beispielsweise, namentlich gerade genannt, ein Huawei-Pendant, das man hätte, wo das eher mit einem Zulieferer passiert. Das sind schon mal zwei Spielarten. Dann kann man sich natürlich auch die Frage stellen, geht man in Plattformen, legt man Fokusthemen fest, dass man sagt beispielsweise, man legt den Fokus jetzt bewusst jetzt sozusagen auf Interior-Umfänge, auf sozusagen autonomes, teilautonomes Fahren, Cockpit-Steuerung, alles was so sage ich mal Software-AI-enabled Future Vehicle of the Future sein dürfte. Das heißt, da gibt es ja auch verschiedenste Spielarten. Und mein Vorschlag ist, das sind diese disruptiven Ansätze, wisst ihr, ich glaube, das braucht Zeit in der Vorbereitung. Wir sehen jetzt ja auch, dass wir über Partnerschaften gerade nachdenken, die sich in China etablieren. Es gibt neue Marken von hiesigen OEMs, die okay angelaufen sind in China für den Markt.
Von welcher sprichst du genau?
Ja, das lassen wir jetzt mal außen vor. Aber das Denkmuster war, glaube ich, das Richtige. Es hat auch schnell, in Anführungszeichen, also mit kurzer Vorlaufzeit war es umsetzbar. Was atypisch ist oder mich ein Stück weit auch gewundert hat, weil klassischerweise dauern ja solche Ankündigungen von Kooperationen und Partnerschaften. Ja, das ist ja dann so. Da hat man aber in China es erkannt, dass man schnell handeln muss. Warum? Weil man ist es aus der Historie gewohnt, Margen, Volumen. Wir sehen jetzt ist Zugzwang da, jetzt ist Druck da. Volumen brechen ein und zwar Eis wie Beff und deutsche Marken besonders und europäische Marken. Da ist man aber noch reaktiv unterwegs. Das ist der entscheidende Punkt. Reaktiv. Man sah den Abfall nach Corona, dann hat man gesagt, ja, vielleicht schaffen wir es noch 22, 23. Man ist in die Modelle reingegangen und gefühlt 12, 18 Monate später waren die Fahrzeuge da. Die Logik, das zeigt ja, es ist machbar, jetzt zu applizieren auf Deutschland, Europa, Nordamerika, elsewhere, außerhalb von China. Warum soll das nicht funktionieren? Das heißt, ich glaube, man muss das Rad gar nicht neu erfinden. Man ist ja schon heute in Partnerschaften. Zumindest auf, ich sag mal, Fahrzeughersteller, Stichwort Augenhöhe, was wir gerade diskutiert haben.
Eine wichtige Komponente, wo man sich das ja auch gut vorstellen könnte. Ne? Die Chinesen haben sicher von den Joint Ventures mit den Deutschen viel gelernt. Wir müssten ja jetzt sehr viel lernen über Batterien. Eigentlich wäre ja so ein Joint Venture, wenn jetzt CATL baut in Thüringen Batterien, aber von der deutschen Beteiligung kriegt man ja nichts mit. Also dass man da mal lernen könnte, wie man die Zelle baut. Du hast im Interview mit B2B Movement schon gesagt, die Augenhöhe bei Technologien für Batterien der Europäer mit den Chinesen, das ist eine Illusion, das wird nicht mehr passieren. Wäre das jetzt nicht auch nochmal so ein Punkt, wo es ja eine Kooperationsmöglichkeit gibt, die dann vielleicht sogar mit einem chinesischen Joint Venture funktionieren muss?
Ist eine, sag ich mal, glaube ich, ein guter Ansatzpunkt, was, sag ich mal, in einer anderen Konstellation ja heute schon, nicht wenn in Europa, aber schon bei uns doch mal Tesla an mit Panasonic. Mhm. Da hat man das Knowledge, die Entwicklung, die Spezifikation, die Entwicklungshoheit, das IP, was bei Tesla liegt, das Laufen, das Produzieren der Zellen. Ich bin jetzt gerade in Nevada. Und das sozusagen der Serienbetrieb wird von Panasonic verantwortet. So, das ist ja eine Form der Zusammenarbeit, der Kooperation. Das ist ja kein Joint Venture, bewusst. Mhm. Aber es ist ein partnerschaftliches Miteinander, um, und das schon seit vielen Jahren erfolgreich, um die Elektromobilität. Jetzt können wir viel nochmal über die Administration im Weißen Haus sprechen, ob das richtig oder ob das falsch ist. Das lasse ich jetzt mal bewusst außen vor. Aber es ist, Tesla ist erfolgreich, war erfolgreich mit Höhen und Tiefen. Aber de facto hat es da ja funktioniert. Mhm. So. Und die gleiche Logik, du sagst es gerade zu Recht, und ob das jetzt ein CATL ist oder ob das ein Panasonic ist oder wo er auch immer herkommt. Aber ich glaube, dass das Muster funktionieren kann. An dem vorherigen gerade genannten Beispiel ist, glaube ich, erkennbar, ja. Mhm.
Und wenn wir jetzt dann nochmal ein bisschen tiefer bohren, wir haben jetzt gerade, gestern wurde der ID Polo vorgestellt, da ist eine Einheitszelle drin von Volkswagen, also wo man Zellen tatsächlich jetzt hier in Europa herstellt, Salzgitter und Valencia. Das ist aber für dich noch nicht technologisch Augenhöhe oder?
Ja, wisst ihr, ich glaube jetzt, ob technologische Augenhöhe oder nicht, da gehören ja mehrere Variablen mit, die man berücksichtigen muss. Eines ist das Thema technologische Vergleichbarkeit. Das andere ist aber, glaube ich, auch, wir haben es mitbekommen, die Lieferketten zu steuern, sich unabhängig zu machen. Wir haben es mitbekommen, beispielsweise über die Ausführsteuerung, Exportsteuerung und Kontrollen in China zu seltenen Erden, Technologie und IP. Ich glaube, wir tun gut daran, sozusagen zumindest eine Beurteilungskompetenz technologischer Art bei den Herstellern zu haben und auch bei den ein oder anderen Zulieferern. Weswegen sozusagen der Schritt gerade sozusagen für Volumenhersteller, wozu ich jetzt beispielsweise auch VW in Wolfsburg dazu zählen würde, für seine Marken sich tief vertikal zu integrieren, eine eigene Kompetenz aufbauen, total sinnvoll ist. Macht das jetzt sinnvoll, wäre das jetzt ein Paradebeispiel im gleichen Umfang für andere deutsche oder europäische Hersteller, die vielleicht ein Fünftel des Volumens haben? Ja. Wahrscheinlich nicht. Zumindest nicht in dem Umfang, sondern werden das eher Tryout-Serien haben. Und die gibt es ja heute schon. Kurzum, ich glaube, technologische Kompetenz ist ein Thema. Das ist das Thema oder Wettbewerbsfähigkeit, Supply Chain, Zugriff auf Lieferketten, sich unabhängig machen von Exportregelungen. Und da gab es ja genug sozusagen Höhen und Tiefen in den letzten Jahren. Das macht, glaube ich, sehr, sehr viel Sinn. Und es gab ja schon zaghafte Versuche und wir kennen es aus Schweden und das war nicht ganz so erfolgreich. Und dankenswerterweise gibt es jetzt ja beispielsweise jetzt PowerCo und die Einheitszelle. Und mit den geplanten Expansionen noch in Valencia und in St. Thomas. Ich glaube, dass das absolut sinnvoll ist und auch notwendig ist.
Und wenn VW skaliert das jetzt, weil sie ein großes Volumen haben, aber ehrlicherweise wäre es ja noch sinniger, andere Hersteller wären da auch mit dabei, ne? Also das wäre jetzt so.
Wenn es eine Europa-Einheitszelle gäbe und keine VW-Einheitszelle.
Aber was steht da dagegen, beziehungsweise wie realistisch ist sowas?
Naja, also ich glaube, dass wir jetzt in Sprichwort ausschließlich in Europa betrachtet, nicht China, jetzt gerade, glaube ich mal, den Durchbruch erreicht haben, Stichwort Technologie im Griff, Anläufe, naja, und wir haben gerade auch jetzt über hiesige Zelllieferanten gesprochen. Da würde ich mal sagen, da sind wir mal gerade angekommen, was den Griff auf die Technologie betrifft. Mhm. Ja, und da muss man zweifelsohne sagen, ist, dass wir einfach auch sag ich mal, gegenüber dem, was wir von einem CATL, von einem Panasonic, von einem NG, von einem SK und ich könnte die Liste jetzt endlos fortführen, ist, da haben wir einfach sozusagen was aufzuholen, 5, 6, 7 Jahre. Das heißt, das, was wir jetzt wieder so in S-Kurven und Übergängen gedacht ist, wir die angebannten oder die bekannten chinesischen Zelllieferanten, was wir gerade festgestellt haben, die haben die Technologie bereits im Griff und das sehen wir an den Fahrzeugen, die wir letzte Woche und diese Woche in Beijing bewundern durften.
Ja.
Die nächste Stufe in der S-Kurve ist da jetzt zum Beispiel weiter die Kosten zu reduzieren in der Fertigung von Zellen. Da sind wir jetzt noch gar nicht angekommen. Mhm. Wir sind noch in der alten S-Kurve. Das wird aber mit Sicherheit ein Fokus sein in den letzten, und das gilt nicht nur für einen Powercore, das gilt auch für, es gibt ja noch ein paar, glücklicherweise, dankenswerterweise auch in Frankreich noch ein paar Lieferanten, die sich auch mit Zellen beschäftigen. Die werden sich, die sind gefühlt noch in der S-Kurve, noch ein Stück weiter vorne in der ersten Kurve, die sind gerade ja noch im Hochlauf. Da wird das Thema Kosten aber auch kommen. Kurzum, sobald wir das realisiert haben und wir sozusagen in die zweite S-Kurve einsteigen, der Kostenfokus mehr in den Vordergrund gerät, hier, nicht in China, dann werden wir, glaube ich, über Kooperationsmodelle mehr sprechen. Heute drüber zu sagen, jetzt machen wir eine Einheitszelle. Mensch, aber unsere Ausschussraten, die sind gerade noch bei 50%. Ich glaube, das wird nicht funktionieren.
Ja.
Aber wäre es an der Stelle dann nicht, weil wir es auch vorher hatten, dass China sowas ja irgendwie doch ein bisschen global galaktischer steuert, nicht interessant? Und das wird von unserer deutschen Politik oder der europäischen Politik vielleicht nicht ganz so einfach sein. Wobei, wenn man jetzt einen Green New Deal oder so angeht, da gibt es ja auch schon gewisse Ebenen, wo Rahmen gemacht oder gesetzt werden, die dann dafür sorgen, dass hier irgendwas kommt, dass ein VDA oder wer auch immer sich eben hinstellt oder auch ein ACEA, also das europäische Pendant der Automobilverbände und sagt, guck mal hier, lass uns doch gemeinsam die drei Punkte definieren, um dann eben gemeinsam auch politisch, auch über Lobby, auch eben im Austausch und im Dialogischen sich hinzusetzen, auf irgendwas zu committen und nicht so feuerfrei gegen jeden immer.
Ja, weißt du, das ist ein hehres Ziel und ich sagte ja, die Eingangsfrage von euch war ja der Elevator-Pitch, was denn so meine Triebfeder und meine Motivation ist, sozusagen in der Automobilindustrie tätig zu sein. Und ich sage ganz ehrlich, das ist eine Mischung zwischen Altruismus und Idealismus, irgendwas so dazwischen. Und ich bin der festen Überzeugung, dass wir hier noch Hausaufgaben vor der Brust haben. Und ich spreche viel im Hintergrund mit Zulieferern und mit Herstellern in solchen Plattformen, Kollaborations, unter Berücksichtigung natürlich aller Compliance-Regeln, aber da einen sozusagen gesteuerten Informationsaustausch zu gewährleisten, um genau solche Herausforderungen sozusagen zu teilen, sage ich mal, und ein Verständnis dafür aufzubauen. Dass es sozusagen auch ein Austausch und ein Zusammenspiel braucht. Ob das jetzt über die Verbände läuft, mag in der Zukunft der Fall sein und vielleicht gibt es auch Diskussionen im Hintergrund. Was ich euch nur sagen kann, ist, dass ich in Persona und mit ein paar anderen sozusagen begeisterten Beratern, die, sag ich mal, einen ähnlichen Mindset haben in der Mischung zwischen, was ich gerade sagte, Altruismus und Idealismus dafür kämpfen, dass wir das versuchen, aus eigener Kraft gerade zu stemmen. Und mit Herstellern und Zulieferern versuchen, eine Initiative zu starten, um genau sozusagen den Standort Deutschland und Europa mit Fokus Elektromobilität, das sind E-Motoren, Hochvoltbatterien im Fokus, so ein Stück weit den Verzug, den wir haben. Wir haben gerade 5, 6, 7, 8 Jahre gesprochen, um das zu kompensieren, was wir tun müssen, um die Lücke zu schließen. Und das ist irrsinnig schwer. Nicht, weil die Notwendigkeit nicht erkannt wird, aber, sag ich mal, den Ball ins Rollen zu bekommen, eine industrieübergreifende oder, sag mal, wertschöpfungskettenübergreifende Austausch, Kollaborationsplattform in Gang zu bekommen. Das kostet sehr viel Kraft, kann ich aus eigener Erfahrung sagen. das ist eine Initiative, die wir jetzt bereits seit, ich würde mal sagen, 12, 18 Monaten treiben. Wir haben namhafte Hersteller bereits an Bord, die das mit unterstützen, cool. Auch namhafte Zulieferer. Und jeder jetzt, der das Podcast jetzt hört oder ihr auch selbst dafür begeistert ist, würde ich mich freuen, dann noch weitere Mitstreiter dafür zu gewinnen, für diese Initiative natürlich.
Wenn die so namhaft sind, darfst du sagen, wer das ist oder ist das alles noch?
Das darf ich nicht
sehr,
sagen.
Sehr, sehr geheim.
Nein, das ist nicht geheim. Aber jetzt war ich natürlich im Vorlauf auf den Podcast Haben wir jetzt natürlich auch noch mit den Pressemitteilungen bzw. mit den Presseabteilungen der OEMs und Hersteller gesprochen, mit den Zulieferern. Na, da hatten wir jetzt noch nicht die Freigaben und vor und zurück und ihr weißt es. Time to market, was wir gerade auch bei den Fahrzeugen besprochen, das ist alles ein bisschen länger, mehr Zeit in Anspruch. Die Namen darf ich da jetzt noch nicht nennen.
Aber es sind Hersteller, es sind Zulieferer und die kommen aus Europa und die wollen sich gemeinsam für die europäische Autosache einsetzen.
Wenn ich das für die Elektrifizierung, also in Anführungszeichen für die Batterie-Elektromobilität in Europa.
Das ist ein wunderbar positives
schöner Ausblick, ja.
Schönes Ende, finde ich. Das ist, sonst münden wir hier ganz oft in
so Löcher.
Und die Zukunft wird gruselig. Aber das klingt sehr, sehr schön.
Ja, ja, der Aufzug, auch Gerd und ich, wir haben es im Aufzug mit der Fahrt nach unten kennengelernt.
Genau.
In die Lobby. Vielleicht haben wir es jetzt geschafft, dass der Aufzug auch nach oben fährt.
Ja, sehr schön.
Super. Hast du noch was?
Nee, ja, ich bin sehr glücklich mit diesem Ausgang und freue mich auf deine A-B-Fragen.
Alex, zum Ende eines jeden Move-Podcasts machen wir immer noch ein kurzes Spiel in Richtung A und B. Das heißt, du darfst dich für das Für oder Wider entscheiden. Die Betonung liegt auf entscheiden. Das heißt, beides geht nicht und so weiter wie bei anderen derlei Spielen gibt es auch nicht. Bist du Streaming-Dienst oder CD und Schallplatte?
Ersteres.
Ferrari oder Tesla? Und ja, du musst dich für eine Marke entscheiden.
Tesla.
Apple oder Google?
Apple.
Loft in der Stadt oder altes Bauernhaus auf dem Land?
Bauernhaus auf dem Land.
Auto oder Fahrrad?
Fahrrad, Rennrad.
Okay. Wenn du dein Auto fährst, vorne oder hinten?
Vorne. Qua Größe.
Okay. Bist du dann gerne Fahrer oder Beifahrer?
Ich bin begeisterter Autofahrer.
Okay. Fährst du gut Auto?
A oder B?
Fährst du gut Auto, ja oder nein?
Ich denke ja.
Okay, lass mir das so stehen. In Sachen Datenschutz und AGBs, bist du mehr der Typ Aluhut oder Accept All?
Accept All.
In Sachen Wunsch-Adrenalinpegel, mehr Motorrad fahren oder Fliegenfischen? Ich tippe auf Motorrad.
Motorrad.
Wenn du Rennrad fährst. Star Wars oder Star Trek?
Trek.
Okay, das hatte ich nicht erwartet. Kaffee oder Tee?
Tee.
Steak oder Falafel?
Steak.
Und Nachteule oder Lerche?
Lerche.
Okay, hier ist gesagt, der Berater sagt nie schlafen, aber ich muss dich entscheiden. Okay.
Ja, Lerche.
Also Lerche. Früh aufstehen. Okay, interessant. Alex, vielen, vielen Dank. Du hast uns viel verraten, viel erklärt und ich habe sehr viel mitgenommen. Ich hoffe, ihr da draußen auch. Wenn ihr noch Fragen habt, schreibt uns gerne in die Kommentare. Gerne bei iTunes, YouTube, Spotify und Co. Ihr wisst, wie es funktioniert. Gerne auch per Mail an podcast@move-magazin.de. Und dann war es das für diese Woche. Ich sage tschüss. Vielen Dank. Vielen Dank an euch.
Ja, danke dir. Danke dir.
Danke euch.
Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.